Sie ist aus Bronze gegossen und die Glocke hat unten keinen Klöppel, wie man sieht. Diese hier ist außen zum Anschlagen, darum Schlagglocke. Man weiß ja, dass Karl der Große im Jahre 774 König der Langobarden wurde, in Pavia. Und die Legende besagt, dass Karl der Große damals von Italien kommend über den Umbrailpass zog. Und Karl der Große wäre eben am Umbrailpass oben in einem sehr schweren Schneesturm geraten. Und er habe daraufhin gelobt, wenn er heil daraus hervorkommt, so lässt er als Dank unten im Tal eine Kirche errichten.
Gesagt, getan. Um 775 wurde so das Kloster St. Johann in Müstair gegründet, im äußersten Osten des heutigen Kantons Graubünden. Mit seinen karolingischen Fresken ebenso UNESCO-Weltkulturerbe wie die Benediktinerabtei Disentis in der Surselva im Westen von Graubünden. Zwei spirituelle Pole, zwischen denen wir heute unterwegs sind. Graubünden, der einzige Kanton der Schweiz mit drei Amtssprachen. Deutsch, Italienisch und Rätoromanisch, das Romansch-Grischun. Eine Region mit spektakulärer Bergkulisse und berühmten Orten wie Davos, Flims-Laax, der Via Mala, der Felsentherme von Fals und St. Moritz. Auf unserem alpin-kulturellen Streifzug durch Graubünden im Winter sind wir aber fernab touristischer Hotspots und glamouröser Nobelskiorte unterwegs. Es geht hinein in die Winterstille. Zum Beispiel auf einer Skitour zur knapp 2300 Meter hochgelegenen Zaporthütte, eine der ältesten Hütten der Schweiz im legendären Rheinwald. Georg Bayerle war in dieser Gegend nahe des San Bernardino-Passes unterwegs. Ganz so still war es allerdings nicht.
Das ist eine Premiere. Vorrücken unter Artilleriebeschuss bei einer Skitour. Nicht etwa in einem Krisengebiet, sondern im Herzen der Schweiz. Immer wieder schlägt eine Granate auf dem gegenüberliegenden Paradiesgletscher ein, hinterlässt ein Rauchwölkchen und einen rußgeschwärzten Trichter und ein paar Sekunden später kommt dann auch der Schall bei uns auf der Hüttenterrasse an. Die Pause vor den Schießübungen am frühen Morgen haben wir genutzt und befinden uns jetzt in sicherem Abstand zum Zielgebiet der Schweizer Armee, die hier in die ansonsten unberührte Hochgebirgslandschaft schießt, ausgerechnet in einem der Quellgebiete des Rheins. Lange vermutete man hier sogar die eigentliche Rheinquelle, von da stammen Namen wie Rheinwald, Rheinquellhorn und Rheinwaldhorn, der höchste Gipfel der Adula-Alpen. Später wurde nachgemessen und die geografische Rheinquelle dann an den Vorderrhein verlegt. So geriet das Gebiet um unseren Ausgangspunkt Hinterrhein, das letzte Dorf vor dem Bernardino-Pass, in Vergessenheit. Morgens sind aber nicht nur die bevorstehenden Schießübungen etwas unheimlich, sondern auch ein vor uns liegendes Wegstück, nachdem sich der weite Talboden des Hinterrheins jetzt zu einer Schlucht verengt.
Die Hölle. Wenn man die Hölle passiert hat, bin ich mal im Paradies.
Thomas Äbli, der Tourenführer aus dem Dorf Hinterrhein, macht keine Witze. Hölle und Paradies sind so in der Karte verzeichnet. Vom Wasser unterspülte Eisvorhänge an den Schluchtwänden können jederzeit abbrechen. Darüber liegen ausgedehnte Lawinenhänge. Es ist die Schlüsselstelle der Tour zur Zaporthütte im Winter, die nur bei guten Verhältnissen begangen werden kann. Im Hintergrund erhebt sich die Pyramide des Rheinwaldhorns. Mit den Gipfeln bis auf 3500 Meter ist das Hochtal weitläufig und hochalpin. Und jetzt in der Winterstille entfaltet es eine Ausstrahlung, für die Thomas Äbli die Worte fehlen.
Im Sommer sieht man Gämsch, Steinböck, aber im Winter ist es einfach, wenn man über das Paradies, die Hütte, das Metzri.
Die bewusst gewählte und gepflegte Einfachheit. Hier auf der Zaporthütte ist noch ein Platz dafür. Für Tourengeher, die alpine Erfahrung haben, denn das kleine Schutzhaus mit seinen gut 20 Plätzen steht im wilden Hochgebirge. Mehrere Skitouren führen sternförmig auf ein halbes Dutzend hohe Gipfel und die Verlassenheit der Gegend mit der einfachen Hütte lässt spüren, wie der Alpinismus in seiner Anfangszeit abgelaufen sein mag, selbst an einem Prestigeort wie dem Rheinwald.
Von den rund 1000 Gipfeln in Graubünden sind 359 über 3000 Meter hoch. Und mit dem Piz Bernina steht hier auch der einzige 4000er der Ostalpen. 150 Täler durchziehen den Kanton, tiefe Schluchten wie die Via Mala, aber es gibt hier auch das höchstgelegene ganzjährig bewohnte Bergdorf der Schweiz, Juf. Bis 1961 war es mit der letzten planmäßigen Postkutschenlinie der Schweiz erreichbar, dann kam der Postbus. Julia Nether ist mit ihm nach Juf gefahren.
Endstation Juf. 7-mal am Tag fährt der gelbe Postbus durch das langgezogene Averstal hinauf auf 2126 Meter. Zuerst durch dunkle Wälder und an steilen Felsen entlang, dann weitet sich das Tal, die Bäume werden weniger und kurz vor Juf wächst nur noch Gras. Ein paar Wanderer steigen aus dem Bus und der Fahrer wartet auf Markus Menn, den Postboten von Juf.
Hallo Hermann, guten Morgen. So, da werde ich die Post, ha?
Danke vielmals.
Und, geht's gut?
Gut, tipptopp, danke.
Der Bus nimmt die Post mit ins Tal. Am Morgen hat Markus Menn die Briefe und Päckchen, die der erste Postbus mit heraufgebracht hat, schon ausgetragen. Er vermietet außerdem Ferienwohnungen und betreibt mit seiner Frau Corinna einen kleinen Souvenirladen. Der Winter ist lang in Juf, klagt Corinna Menn.
Im Mai habe ich am meisten Mühe, weil dann liegt hier noch Schnee. Das Schlimme ist, wenn man mal runterfährt und dann blüht unten alles und dann kommt man hoch hier noch in den Winter. Das finde ich am schlimmsten.
Hinten haben wir den Piz Turba, dann da oben haben wir den Foppaspitz, den Mazaspitz, noch weiter hinten, und man sieht jetzt nicht, ist der Piz Platte 3450 Meter.
Der Bauer Robert Heinz war schon auf all diesen Gipfeln. Man kann es aber auch so machen wie seine Vorfahren und über den Forcellina und Septima Pass hinunter nach Italien marschieren.
Wir sind auch mit dem Vieh hier rüber und bis auf Mailand auf den Markt und haben dann immer ein bisschen Zucker, Salz, Mehl wieder mit nach Hause genommen.
Handel im Sommer, harte Zeiten und viel Einsamkeit im Winter. Heute leben hier rund 30 Menschen aus mehreren alteingesessenen Walser-Familien. Der Winter in Juf ist wie gesagt lang. Dazu passt rätoromanischer Heimatsound von der Graubündner Musikerin Ursina. Liung und Vieren, langer Winter.
Se ti crees fermentai e da scurare buona fai, lo sai che la prada già è sotto la naive, quella fai da me che mincia lì un buon viern, bazza cu a fi.
Wir sind unterwegs im winterlichen Graubünden. Unser Alpinexperte Georg Bayerle kennt den Kanton sehr gut. Grüezi Georg, was macht für dich denn den Reiz Graubündens im Winter aus?
Ja, grüezi. Also man muss natürlich von der Bernina, diesem Festsaal der Alpen, wie das Gebirge ja oft auch genannt wird, absehen. Aber dann, wenn ich die Augen schließe und an Graubünden denke, dann fallen mir zuallererst Aufenthalte in abgelegenen Dörfern an Talenden ein, Also Frien ist so ein Beispiel am Ende des Val Lumnezia, am Vorderrhein oder das Safiental oder das Afers, die am Hinterrhein liegen. Und überall in diesen Orten gibt es auch noch die alten Unterkünfte und Hotels, wo sich schon seit Jahrhunderten Alpenwanderer aufgehalten haben. Also das hat so eine ganz eigene und ganz besondere Intensität.
Dein Eindruck, der zeigt ja schon, dass es auch besondere geografische Voraussetzungen gibt, die überhaupt erst so eine spezielle Bergkultur entstehen ließen.
Wenn man von oben auf Graubünden blickt, dann sieht man eben, dieser ganze Raum ist von zwei Flusssystemen eigentlich geprägt. Das eine ist das Quellgebiet des Inn. Das zweite und andere große Flusssystem in Graubünden, das ist dann das Quellgebiet des Rheins mit den beiden großen Ästen, dem Vorderrhein und dem Hinterrhein. Das ergibt im Ganzen so dieses Bild einer durchgeäderten Landschaft, kann man sagen, oder wie ein Wurzelgeflecht, wenn man drauf schaut. Und überall gibt es dadurch diese Seitentäler, aus denen die Quellbäche und die Zuflüsse dieser beiden ganz großen europäischen Ströme zusammenkommen. Und zwischendrin entsteht dieses außerordentlich kontrastreiche Relief, in dem dann auch die Besiedlung natürlich vor allem in früheren Zeiten sehr schwierig und kompliziert war. Graubünden ist immer noch ausgesprochen dünn besiedelt. Es ist der am dünnsten besiedelte Kanton der Schweiz.
Allein das ist ja an sich schon sehr bemerkenswert, dass hier Flüsse entspringen, die dann in die Nordsee und ins Schwarze Meer münden. Und die Quellgebiete, die liegen ja auch sehr nahe beieinander.
Ja, dass hier die Extreme Europas praktisch an einem Bergkamm in einem Quellgebiet zusammenlaufen, das zeigt ja auch schön, wie Graubünden im Zentrum der Alpen situiert ist. Es gibt ja dort sogar diese europäische Drei-Meere-Wasserscheide unterhalb des Pitzlungin am Maloja-Pass im Oberengadin. Da kommt ja noch der dritte Strang nach Süden dazu, wo die Wasser dann in den Po entwässert werden und ins Mittelmeer strömen. Und das zeigt ja dann, aus wie vielen unterschiedlichen Richtungen aus ganz Europa hier die Einflüsse zusammenkommen. Und an den Nahtstellen, den Passübergängen, treffen die dann in Graubünden buchstäblich wie verschiedene Welten aufeinander.
Graubünden ist ja der einzige Kanton der Schweiz und wahrscheinlich eines der weltweit wenigen Länder mit drei Amtssprachen, Deutsch, Italienisch und Romanisch oder eben Rätoromanisch.
Ja, und auch das zeigt, wie markant die Kontraste sind. Also das Prättigau bei Davos oder die Bündner Herrschaft bei Chur, das ist Deutschschweiz par excellence. Fährt man dann nur ein bisschen weiter den Vorder- oder den Hinterrhein hoch oder bei Klosters durch die Vereine ins Unterengadin, dann ist man schon mittendrin im Romansch, also dem Rätoromanischen. Und jenseits der Pässe dann, wie dem Bernina, Bernardino oder Maloja-Pass, wird's italienisch. Und so feingliedrig fließen die Kulturen auch ineinander. Also in Splügen oder in Hinterrhein, da gibt's eine deutsche, von Walsern sogar mitgeprägte Kultur. Da gibt's das Romanische und auch schon so diese Einflüsse von Süden, dieses Italienische.
Wie stark prägt denn diese Dreisprachigkeit die Alltagskultur in den verschiedenen Gegenden?
Besonders charakteristisch ist natürlich die Lebenswelt, in der die Menschen leben, also die Häuser. Im Rätischen das Engadinerhaus, das ist ein Steinbau mit kleinen, fast so manchmal schießschartenartigen Fensteröffnungen und dann aber mit diesem lateinischen Aspekt der Graffiti, also diesen schraffierten Zeichnungen, diesen Ritzzeichnungen, Inschriften prägen diese Häuser. Dagegen trifft man am Hinterrhein auch häufiger auf Holz- und Blockhausbauweise, wie sie von den Walsern verbreitet wurde. Und je größer der südliche Einfluss ist, desto auffallender sind dann diese einzelnen freistehenden Türme, die wie Campanile sind, so wie man es aus Italien eigentlich kennt. Und so haben auch die Regionen ihre typischen Traditionen der Herstellung von Lebensmitteln aus den lokalen Produkten. Das reicht dann von der Nusstorte im Engadin zu den Kastanien im Bergell oder verschiedenen Arten von Hartwürsten und Käse. Und viele dieser Orte sind jetzt auch einfach ganz naiv drauf geschaut, schön, weil sie aus Naturmaterialien meistens erbaut sind und sehr stimmig und organisch gewachsen sind. Die Schweiz ist deswegen auch das Land, wo die meisten neuen Bergsteigerdörfer ausgewiesen worden sind. Das sind ja alpenweit die Orte mit einer gewachsenen Ortsstruktur, die sehr naturnah noch sind und mit wenigen oder gar keinen technischen Tourismusinfrastrukturen. Und zu dieser besonderen Ortegemeinschaft gehören jetzt seit einigen Jahren auch Lavin, Guarda und Ardez im Unterengadin und St. Antonien in der Nähe von Davos.
Danke, Georg Bayerle, fürs Erste. Später sprechen wir noch weiter über Bündner Besonderheiten. St. Antonien im Rätikon und somit im Norden von Graubünden an der Grenze zum Montafon war das erste Bergsteigerdorf des Kantons. Bernhard Ziegler hat es besucht.
Die Kirchturmuhr aus dem 14. Jahrhundert gibt hier im idyllischen und tief eingeschneiten St. Antonien noch den Ton an. Die Walser haben dieses Hochtal auf einer Höhe zwischen 14 und 1500 Meter Höhe in ihrer typischen Weise besiedelt. Die herrlichen alten Bauernhöfe liegen weit verstreut an den Hängen. Um die alte Kirche drängen sich, neben wenigen anderen Anwesen, nur die Gasthöfe und das alte Schulhaus. Doch bekannt geworden ist St. Antonien vor allem wegen seiner herrlichen Bergwelt und den tollen Wintersportbedingungen.
Schneesicher, viele Tourenziele, einfache und auch anspruchsvolle.
Ja, es ist die Landschaft sicher sehr schön. Die Sulzfluh und Drusenfluh sehen aus ein bisschen wie kleine Dolomiten sozusagen. Ein bisschen Fels im Winter mit dem Schnee ist wunderschön.
Die Sulzfluh, das ist unser Hausberg und der ist der höchste hier in der Gegend. Den kann man auch im Winter, aber vor allem dann im Frühling gut besteigen.
Ernst Flütsch ist der Wirt vom Berghaus Sulzfluh. Es stammt aus dem Jahre 1875 und hat trotz eines modernen Anbaus seinen urigen Charakter erhalten.
Da im Restaurant, da sind noch Petroleumlichter. Das haben wir so gelassen, es ist ganz ein warmes, schönes Licht. Und im Zimmer hat es Kerzenbeleuchtung, es ist halt auch gewöhnungsbedürftig, da sucht man den Schalter vergebens.
Doch auch modernste Technik gibt es direkt neben der Hütte. Ein Trainingscenter für die Suche mit dem lawinenverschütteten Suchgerät.
Das kann man individuell machen. Es ist selbsterklärend. Es gibt einen einfachen, mittelschweren und einen schweren Parcours. Und da wird dann geübt, fleißig geübt. Und das ist auch wichtig.
Traditionsreich geht es dann wiederum in der Hütte beim Essen zu. Neben fantastischen Rösti gibt es auch unaussprechliche Gerichte wie
das Chaske-Cheddar. Das sind alles so alte Speisen, die kommen von den alten Bauernfamilien, die natürlich nicht von allem hatten immer. Das ist Brot geröstet und dann mit Reibkäse. Da hat man einen schönen, feinen, rezenten Alpkäse und dann tut man Rahm dazu, noch einen Schuss Cognac und lässt dann so wie eine Rösti braten, dann auf den Teller und dann genießt man es. Wunderbar und die Leute mögen das unheimlich gerne.
Genau wie die vielen Genuss-Skitouren. Geeignet auch für Familien.
Also mir hat die Tour am besten gefallen aufs Grütz. Ich fand es sehr schön durch den kleinen Wald dadurch. Das hatte so was bisschen Zauberhaftes.
Die Abfahrt, die war so schön durch den Pulverschnee. Wie Schweben auf Skiern, das war schön.
Davos und Klosters, das sind international bekannte Destinationen nicht nur für den Wintersport, sondern auch für Politiker, Wirtschaftsmagnaten und den Hochadel. Arosa und Lenzerheide stehen eher in der zweiten Reihe, locken aber mit einer nicht weniger großartigen Natur für Outdoor-Freaks und Postauto-Fans wie Stefan Frühbeiß.
Das gelbe Postauto macht das, was die gelben Postautos in der Schweiz machen: Fahrgäste ins Gebirge bringen. Was immer wintersportlich aktive Leute gerne anstellen wollen, auf der Lenzerheide dürften sie sich wohlfühlen. Langläufer toben sich auf und neben dem zugefrorenen Heidsee aus. Pisten und Wanderwege gibt es ohne Zahl und mit den Schneeschuhgehern ist es genauso wie bei uns hier in Bayern. Die werden mehr und mehr und mehr. Felix Frey wundert und freut sich und hat die passenden Ziele. Schließlich macht auch in der Schweiz Schneeschuhgehen hungrig.
Es gibt verschiedene Alpen und da gibt es die Möglichkeit, auf die Alp zu gehen, ein gutes Käsefondue zu essen, wieder zurückzulaufen. Es gibt sogar die Möglichkeit, auf der Alp zu übernachten.
Andi Niedermann ist auf der Lenzerheide daheim, kommt gut gelaunt in der Früh vorbei und sagt, dass er uns führen wird. Nur wo er uns hinführen wird, das verschweigt er hartnäckig.
Wir werden uns einfach von hier wegbegeben, in die Natur hinaus. beim Schneeschuhlaufen ist vor allem der Weg das Ziel. Ich sage euch nicht, wir gehen da und da hin, sondern wir gehen einfach los und schauen, was uns da alles erwartet. Wir haben perfekte Schneeverhältnisse hier, wir haben ein herrliches Wetter, also richtig voll auf Genuss heute.
Diese Aussichten haben Andreas aus Aachen sogar von der Piste weggelockt.
Premiere. Ich habe es noch nie gemacht, will es unbedingt mal probieren.
Wieder eine gerettete Seele. Es ist nie zu spät, mit Schneeschuhen gehen zu lernen.
Meine Mutter, die hat mit 80 Jahren hat sie das Schneeschuhlaufen gelernt und die hat einen Riesenspaß daran.
Der Schnee raschelt. Halb fingergroße Raureifkristalle sind in der Kälte der Nacht herangewachsen. In der Morgensonne funkeln sie wie Bergkristalle. Dann überholen uns drei finstere Gestalten. Unsere Schatten.
Vielleicht geht er zuerst hinter dir und plötzlich ist er vor dir, je nachdem, wo die Sonne steht. Und da kann man sich ruhig ein bisschen dran freuen.
Das Spiel von Licht und Schatten bringt uns in den Arvenwald, vorbei an Stellen, wo Fuchs und Has sich gute Nacht sagen. Drüben auf der anderen Talseite steht eine stattliche Ansammlung von Hörnern.
Das ist die Ostseite mit dem Schwarzhorn, dem Weißhorn, dem Rothorn, die sogenannten Parpanerhörner. Dann ein bisschen im Hintergrund das Arosa-Rothorn. Das ist der höchste Gipfel hier in der Nähe, der ist fast 3000. Und dann weiter rechts oder südlich das Lenzerhorn, der markanteste, vielleicht auch der alpinste Gipfel hier bei uns, direkt auf der Lenzerheide.
Die anderen 300 Hörner erspare ich Ihnen, sonst sind wir morgen noch da.
Ein ganz bestimmtes Horn, aber muss einfach nochmal sein.
Tu es la prima civetta il di ed es quella ci til di spunana quai fastu da dune per aduna tu dal tempo quietezza pascivla zuaglia tu spettas in silenzi etern ti forza. Infinita e ferm nella notte di storba né me spissers né me stravas con tia constanza ammassas di
Montagna, mein Gebirge. Ein rätoromanisches Lied von Mi Amia, einem Duo aus dem Unterengadin.